Aufgrund des zweiten Weihnachtsfeiertags entfiel das Medienmagazin bei Radio 1. Dies ist der Podcast der Medienmagazin-Ausgabe im RBB Inforadio vom 27. Dezember 2015.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Inforadio, das Medienmagazin, eine Gemeinschaftsproduktion mit Radio 1.
This is London calling. This is London calling.
London Calling. In dieser Medienmagazin-Ausgabe zwischen den Jahren gibt es einen besonderen Ruf aus London. Von der langjährigen London-Korrespondentin der ARD, Annette Dittert, die unter dieser Überschrift auch eine Art Videotagebuch führte.
Seit über 6 Jahren melde ich mich von hier aus London in meinem Videoblog London Calling aus der britischen Hauptstadt, in die ich mich gleich zu Beginn, als ich hierher kam, verliebt habe und erzähle Ihnen dort in kurzen Filmchen die kleinen Geschichten am Rande der großen Politik.
Doch 2015 wurde es offiziell ruhig um die immer sehr energetisch agierende Korrespondentin, die schon Berichte unter anderem aus den USA, Russland und Polen fertigte, bevor sie sich in London verliebte und beschloss, dort zu bleiben. Sie verschwand unerwartet nach 6 Jahren London-Korrespondentinnenzeit Ende 2014 vom Fernsehbildschirm. Bis plötzlich ab Juni 2015 10 Folgen einer neuen London Calling Videoblog-Serie im Netz auftauchte und ihr neues Leben als zeitweilige Aussteigerin dokumentierte.
So, meine lieben Fans und Follower, da bin ich wieder. Allerdings unplugged will heißen ohne professionelle Crew und Technik, da ich ja hier privat bin und zurzeit alles alleine machen muss.
Gefilmt mit Smartphone, einem kleinen Stativ und LED-Licht aus dem Amateurzubehör, was für die Geschichten der einzelnen Episoden nicht störend ins Gewicht fiel. Im Gegenteil, der Eindruck von Authentizität verstärkte sich im Verhältnis zu den ARD-Berichten. Das Außergewöhnliche war zudem der private Produktionsstandort. Ein Kanalboot.
Dieses Kanalboot, auf dem ich sitze, mitten in London, mitten in Little Venice, heißt Emilia. Insgesamt 13 Meter lang, ihr Name seit neuestem in Pink und Purple an der Seite. Ein Boot ist das, auf das ich mich bekanntlich zurückgezogen habe, um mal für eine Weile nur noch das zu tun, was ich selber wirklich will, nämlich nichts, meistens, und das langsam.
Eine preisgekrönte Vollblutjournalistin, die sich auf ein Kanalboot zurückzieht und jeden Donnerstag 3- bis 6-minütige Selfie-Videos über ihr Boot, das Leben am Kanal und ihren persönlichen Lieblingsplätzen in London bloggt und auch vor bestimmten Regionen warnt. Das fand mein Interesse und im Gegenzug das von Annette Dittert. Sie verriet mir ihren Bootsliegeplatz, doch es half nichts. Beide mit Handy am Ohr navigierte sie mich durch die verschiedenen Kanalärme. Durch eine kleine Tür in einem Zaun, der den Kanal vor unkontrolliertem Zutritt schützt. Und dann stand es da, wie im Video. Pink, purple. Und überhaupt nicht provisorisch.
Nein, das ist, my home. Ich habe kein anderes mehr in London. Kann ich mir auch wirklich nicht leisten.
Aber man sagt doch, my home is my castle und nicht my boat oder sowas.
My boat is auch my castle.
Und nicht nur der Hauptwohnsitz, sondern auch noch selbst entworfen.
Ja, das habe ich selber gebaut, selber designt. Und ist genauso, wie ich wollte.
Aber weil Sie sind doch eigentlich Journalistin, oder? Wie kommt man auf die Idee, eigene Boote zu bauen?
Das wollte ich schon immer mal machen.
Gut, so, jeder hat ja so eine Schattenseite oder vielleicht ist es ja Ihre helle Seite.
Schattenseite, das ist eine sehr helle
genau,
Seite.
Genau, eben, ich wollte ja sagen, das ist vielleicht Ihre hellste Seite.
Das hat totalen Spaß gemacht. Das ist ein bisschen eng.
13 Meter bieten Platz für einen Schlaf- und Sanitärbereich, Miniküche und bevor das Boot zu Ende ist, Annette Ditterts Arbeitsplatz. Ich darf hinter dem Schreibtisch mit dem Laptop sitzen, an dem ihre Videos entstehen.
Annette Dittert, Sie sitzen jetzt an Ihrem Arbeitstisch, der gleichzeitig wohnt. Also das ist Ihr Homeoffice, aber
das ist mein Homeoffice.
Ihre kreativste Stelle am
Schiffende. Sie müssen vielleicht noch mal erzählen, weil es ist sehr ungewöhnlich. Journalisten sitzen normalerweise im Funkhaus. Es gibt das Funkhausmodell. Da geht man in so ein Kästchen, sitzt irgendwie 8 Stunden und geht nach Hause, lässt um 17 Uhr meinetwegen den Kugelschreiber fallen oder die Tastatur los. Und dann ist man privat und dann geht man wieder jeden Morgen hin und setzt sich da hin, wenn man nicht gerade unterwegs ist. Warum haben Sie sich jetzt diesen Lebensmittelpunkt hier ausgesucht?
Weil ich nach fast 16 Jahren Auslandskorrespondentin einfach das Gefühl hatte, ich möchte mal irgendwo zu Hause sein und einfach mal eine Auszeit mir nehmen von diesem ständigen Umgeziehe und auch dieser ständigen Verfügbarkeit, in der man ja steckt, wenn man Auslandskorrespondent ist. Und und dann habe ich mit dem NDR vereinbart, dass ich ein Sabbatical nehmen kann. Und in der Zeit, also ich habe schon ein bisschen eher angefangen, habe ich mir das Boot hier gebaut und seitdem lebe und arbeite ich hier.
Aber wenn man eine Auszeit nimmt, arbeitet man ja nicht.
Irgendwie hat das nicht so ganz geklappt. Das war auch eigentlich nicht die Idee. Ich wollte eigentlich nichts machen. Aber ich habe festgestellt, das bin ich nicht. Also ich habe einfach, als das Boot fertig war, was ja auch relativ viel Arbeit war, habe ich plötzlich gemerkt, jetzt möchte ich immer wieder ein bisschen was machen. Gleichzeitig war es so, dass ich ja früher einen Videoblog gemacht habe, London Calling, hier aus London in der Zeit, als ich noch Korrespondentin war. Und der war ziemlich erfolgreich und all die Fans, die mailten mir immer noch oder auf Facebook und Twitter kriegte ich ständig Fragen, was ich denn nun mache und was aus dem Boot geworden ist. Die kannten die Geschichte, den Anfang der Geschichte, dass ich mir ein neues Boot bauen würde. Und irgendwann habe ich gedacht, hey gut, warum eigentlich nicht? Ich erzähle euch jetzt einfach mal in einem selbstgebastelten Videoblog, in dem ich einfach alles selber mache, weil ich habe ja keine Crew und kein Team und kein nichts mehr hier, wie es sich hier so lebt und erzähle euch auch noch mal ein bisschen was über London und was ich privat wirklich gerne mag in London. Und das habe ich dann angefangen, zu basteln. Hier gedreht, immer ganz alleine und geschnitten. Und das war, hat großen Spaß gemacht. War ein richtiges neues Abenteuer, nochmal sowas als One-Woman-Show zu machen. Und
Aber setzen wir nochmal zurück zu der Zeit, als Sie angefangen haben, sich hier einzurichten. Sie waren ja als klassische ARD-Journalistin, ich sag mal, eher nicht gewöhnt, alles allein zu machen.
Nee. Ich meine, das hieß ja von Anfang an Cheap, Fast und Dirty, Fernsehen direkt vom Kanal und das war es ja auch. Ich hatte jetzt nicht den Anspruch, da technisch perfektes Material herzustellen, das kann man auch gar nicht. Das war aber dennoch gar nicht so schlimm. Es war eigentlich ganz lustig, ganz alleine hier rumzubasteln, bis man es dann so hat, wie man will. Das Schwierigste war das Schneiden für mich. Da habe ich echt mit gekämpft. Das Aufnehmen, das Drehen, die Bilder machen, das hab ich als Autorin vorher auch immer schon gemacht. Zwar zusammen mit einem Kameramann, aber das war nichts, was so schwer war.
Aber davon kann man ja nicht leben. Dennoch hat es Aufmerksamkeit bekommen, hat sie vielleicht herausgehoben aus der Schar der Journalisten, die, ich sag mal, nur arbeiten und ihre Pflicht tun. Haben Sie darüber hinaus weltweit irgendwie sowas wie Response oder Anerkennung gefunden und hat man Ihnen gesagt, ja, das ist eigentlich der richtige Weg, darin geht Journalismus möglicherweise, dass man sich abkoppelt von den Funkhäusern und Fernsehanstalten?
Dieses Projekt hat wahnsinnig viel Aufmerksamkeit erregt, beziehungsweise ich habe unheimlich viel Feedback bekommen, fast mehr als auf meine alte Arbeit, vielleicht auch, weil es so viel persönlicher war. Es war auch so, dass ich wirklich wahnsinnig viele E-Mails auf Twitter Feedback bekommen habe, sehr persönlich auch teilweise und natürlich über solch ein Format auch alle möglichen Jobs bekommen habe, also Aufträge, Vorträge, Anfragen, Bücher zu schreiben, also theoretisch könnte ich in diesem kleinen Boot so als freier Mensch vor mich hinleben.
Aber ich spitze mal zu, ist das möglicherweise die Zukunft des Journalismus, dass man sich in der Tat abkoppelt aus so einer Institution, dass eigentlich viel mehr die Wirklichkeit eingefangen werden kann, wenn man überall auf der Welt verstreut ist und solche Kapazität nutzt?
Ich glaube schon, dass das die Zukunft ist. Vielleicht nicht das, was ich jetzt hier gemacht habe. Das war ja auch ein wirklich sehr spezielles, kleines Projekt. Auch ein bisschen ein Dankeschön an die Fans von London Calling, die eben so wahnsinnig lange mir so treu geblieben waren und einfach wissen wollten, wie ich jetzt hier lebe. Aber abgesehen davon glaube ich schon, dass das die Richtung ist, in die es geht. Das passiert ja auch selbst in den Funkhäusern schon immer mehr, dass die Journalisten, Reporter, Korrespondenten teilweise als VJ, Ein-Mann-Unternehmen losziehen, das selber geschnitten wird, schon viel mehr. Das hat ja auch wahnsinnige Vorteile. Ich würde es trotzdem nicht für alle Formate und für jeden Journalisten empfehlen wollen, weil natürlich geht auch einiges dabei verloren. Also gerade beim Schneiden hat man eben nicht mehr den erfahrenen Cutter, der neben einem sitzt und seine eigene Kreativität noch mit einbringt, sondern ich fummel hier vor mich hin Und ja, oft fehlt mir dann auch die Distanz am Ende, vor allem wenn man das Ganze ja auch selbst gefilmt hat. Also das ist zwar, kriegt dadurch eine andere Intensität und hat auch was, aber ich würde das jetzt nicht für jedes Format empfehlen. Also
aber das ist doch dann authentischer, als wenn dann noch ein Cutter irgendwie sagt, du musst Distanz wahren. Gut, das ist in dem Sinne, Hans-Joachim Friedrichs sind ja auch Preisträgerin dieses Preises, der da sagt, also man muss sich schon sehr distanzieren und auch versuchen, sich nicht mit einer Sache gemein machen. Aber ist das nicht gerade die Chance, dass man mit seiner Biografie, mit seinen Ansichten, auch mit seinen vielleicht nicht ganz perfekten Schnitten glaubwürdiger wird und ist?
Klar, nein, ich sage ja auch, ich finde das auch ein tolles Format und das hat auch Zukunft, nur nicht für alles. Und es geht auch jetzt mir gar nicht so sehr um eine journalistische oder inhaltliche Distanz, die möglicherweise verloren geht. Das glaube ich gar nicht unbedingt. Sondern es geht ein bisschen an kreativem und künstlerischem Input von Kollegen verloren. Cuttern, Kameraleuten, Tonleuten, die während man dreht und unterwegs ist, auch noch was einbringen. Und da entsteht dann künstlerisch, kreativ manchmal noch etwas anderes und noch mehr. Und das geht natürlich ein bisschen verloren als bei so einer One-Moment-Show. Die hat aber natürlich Vorteile. Klar, es ist authentischer. Wenn ich hier ganz allein mit meiner Kamera sitze und den Zuschauern was erzähle, erzähle ich anders, als wenn da ein Kameramann ist. Da kann ich so sehr Profi sein, wie ich will. Das spürt man. Mhm. Und deswegen, glaube ich, war das auch so irre erfolgreich. Also ja, ich hatte teilweise bis zu 4.000, 5.000 Klicks und das hatte ja keine Plattform mehr. Es gibt auch Situationen, wenn es zum Beispiel sehr intim ist, wenn es, was weiß ich, um Sterbebegleitung geht oder um schwierige soziale Situationen, da kann es wieder ganz wunderbar sein, wenn man ganz allein mit der Kamera ist und in der Lage ist, als VJ zu drehen, ohne dass man eben immer so interferiert, also so stört und so unterbricht den Prozess beim Drehen oder die Authentizität. Das kommt aber immer sehr aufs Sujet an. Ich würde es nicht einfach nicht für alle Formen empfehlen wollen und hoffe, dass das nicht aus finanziellen oder aus Spargründen am Ende dann einfach für alles so verordnet wird. Das wäre auch schade.
Aber es hängt vielleicht auch vom Typ Journalistin oder Journalist ab. Sie wirken nicht so, als wären sie kontaktscheu, suchen sich aber so eine kleine Oase, abgeschottet, sehr klein, nicht geeignet, um eine Familie großzuziehen, behaupte ich mal. Also die Kelly Family hat zwar auf dem Boot gelebt, aber das war wesentlich größer. Das ist schon ein Bekenntnis, dass sie sich sozusagen in ihr Schneckenhäuschen hier zurückziehen und allein bloggen und dann wieder rausgehen, sich in Teams zusammensetzen und dann wieder zurück hier aufs Boot? Oder ist das eher jetzt von mir eine zufällige Deutung der Ereignisse?
Also Schneckenhäuschen ist es gar nicht. Also ich meine, klar, es ist so klein wie ein Schneckenhäuschen, aber es ist kein sich zurückziehen. Ich lebe hier in einer Community, wo ganz viel los ist. Bis heute Abend bei dem Wetter sind viele nicht hier, aber hier ist sonst, hier ist eine Menge los. Das ist wie ein kleines Dorf. Und ich habe viel Kontakt mit lauter Leuten und es ist kein Zurückziehen gewesen. Es war mehr der Wunsch, einfach mal raus aus dem Apparat zu gehen und einfach mal so Pippi Langstrumpf-mäßig das genauso zu machen, wie man selber will.
Wenn man es konsequent denkt, müsste man das Boot ja dann auch in seiner eigentlichen Funktion wörtlich nehmen und nicht irgendwie antauen, sondern auf große Reise gehen. Ist da möglicherweise eine Sehnsucht dabei, dass Sie sagen, Sie verlassen mal diesen Kanal und wollen auf große Weltreise?
Große Weltreise mit einem Kanalboot, das dauert Jahre. Ich bin jetzt schon in diesem Sommer dran gescheitert, mal nach Nordengland zu fahren, weil es so lange dauert. Man ist schneller zu Fuß. Die Dinger fahren 5 Stundenkilometer. Das heißt, allein bis Birmingham, Manchester brauche ich 4 bis 5 Wochen und zurück dann nochmal. Daran ist das bis jetzt gescheitert, aber das ist natürlich schon auch ein Traum. Das macht einen irren Spaß, mit diesen Dingern zu fahren. Und das Gefühl, dass man jederzeit sein Haus wie eben ein Schneckenhaus mitnehmen kann und einfach woanders hinfahren kann, das gefällt mir schon.
Aber das macht man ja nicht als Selbstzweck, als Belustigung und man kriegt möglicherweise dafür Geld, sondern es gibt vielleicht auch eine inhaltliche Triebkraft, die Sie in sich spüren. Kann man die auf einen Punkt bringen?
Also ich glaube, ich bin gerne unabhängig und da ist so ein Boot natürlich toll. In einer Stadt wie London war das aber auch der einzige Ausweg, ganz simpel. Es war auch eine ganz pragmatische Geschichte. Ich hatte halt in dem Moment, als klar war, ich bin nicht mehr als Korrespondentin in London, hätte ich normalerweise hier mir das Leben nicht leisten können. Ich habe nicht das Geld, mir eine Wohnung zu mieten oder beziehungsweise theoretisch hätte ich das vielleicht irgendwie machen können, aber ich habe jetzt auch keine Lust für 6.000 oder 7.000 Euro eine 80 Quadratmeter Wohnung in Zone 3 zu haben. Das ist ja so gigantisch teuer hier, es geht auch gar nicht anders. Es ging einfach nur so und ich wollte hier bleiben und das war der einzige Weg, in London zu bleiben. Aber ansonsten, ich meine, wenn man sagt Motiv oder sowas, ich meine, ich erzähle einfach gerne Geschichten und deswegen habe ich auch gemerkt, so nach ein paar Monaten, als das Boot fertig gebaut war, ich erzähle wieder welche, auch wenn ich es gar nicht muss im Moment und wenn ich kein Geld dafür kriege. Mir macht das einfach Spaß.
We'll meet again, don't know where, don't know when.
Annette Dittert ist inzwischen wieder eingestiegen als NDR-Journalistin und wird entsprechend eines ihres Lieblingstitels von Vera Lynn ihr Publikum wieder treffen. We'll meet again. Und wir werden uns zum Medienmagazin mit Jörg Wagner, wenn Sie wollen, am nächsten Sonntag wieder treffen. Bleiben Sie also auf Empfang.
Der Podcast. Hören im Netz.
Im Podcast-Bonustrack hören Sie nun ein Interview mit Annette Dittert aus dem Medienmagazin vom 24. April 2004. Radio 1 Medienmagazin. Meine nächste Gesprächspartnerin stünde vielleicht hinter einem Radio 1 Mikrofon, wenn sie den nicht unlogischen Weg von SF Beat, Radio for You, zu Radio 1 gefunden hätte. Es zog sie allerdings zum Fernsehen, bei dem sie unter anderem die Mediensendung Palazzo beim WDR geleitet hat. Es gab auch einen Zwischenstopp beim Morgenmagazin der ARD. Inzwischen ist sie Studioleiterin und Korrespondentin für die ARD in Warschau und ist die diesjährige Preisträgerin des Hans-Joachim Friedrichs-Preises, wie in dieser Woche bekannt wurde. Annette Dittert, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Journalisten denken ja in der Regel anders als Schauspieler und auch schon gar nicht bei der Arbeit daran, ob das, was sie tun, preiswürdig ist vielleicht. Haben Sie selbst eine Erklärung oder hat man Ihnen eine genannt, warum man nach den Kriegsreportern Ulrich Tilgner und Antonia Radus ihre Arbeit durch diesen Preis würdigt?
Ich war ziemlich verblüfft, muss ich sagen, weil ich auch jemand bin, der eigentlich nicht so sehr vor der Kamera sich unbedingt tummelt, sondern eher dahinter steht. Das heißt, ich mache mehr Filme über dieses Land und bin als Person eher ein bisschen zurückgenommen. Insofern war ich total verblüfft, aber man hat mir eine Erklärung genannt, dass nämlich genau das offenbar der Jury aufgefallen ist, dass das Filme sind und Berichte, die ich gemacht habe, die einfach Interesse an den Leuten geweckt haben in dem Land und nicht so sehr vielleicht unbedingt an der Korrespondentin selbst. Und genau das haben sie geschätzt.
Polen ist zwar im Moment für viele Medien interessant, weil der Beitritt zur EU unmittelbar davor steht. Sie sind aber bereits seit 2001 für die ARD tätig in Polen. Was hat Sie denn an diesem Land interessiert als Frau, die in Köln geboren wurde, also eher Frankreich im Blickfeld haben müsste?
Gerade genau das, dass ich überhaupt nichts über dieses Land wusste. Das Ganze hat sich mehr oder weniger durch einen Zufall ergeben, dass dieser Job plötzlich frei wurde und ich auch Lust hatte, mal was Neues zu machen. Und ich aber in dem Moment, als ich sah Warschau, feststellte, ich weiß nichts über dieses Land. Als West-Berlinerin war mir das genauso weit weg und fremd wie die DDR. Und ich habe irgendwie gemerkt, das kann doch nicht so bleiben und bin plötzlich neugierig geworden und wollte das einfach mal entdecken. Und das habe ich dann gemacht die nächsten 3 Jahre.
Gibt es denn eine bestimmte Methode, die Sie anwenden, wenn Sie Reportagen drehen, um der Wirklichkeit nahe zu kommen? Also mit den Menschen reden, klar, aber das machen andere Korrespondenten ja auch.
Mit den Menschen reden, klar, ist nicht ganz so einfach, wie Sie das jetzt sagen, denn Polnisch ist eine der schwersten Sprachen der Welt. Das ist kein Witz und das habe ich vorher auch vielleicht Gott sei Dank nicht gewusst. Das war die erste schwierige Hürde und auch die erste echte Herausforderung, wirklich die Sprache zu lernen und mit den Polen Polnisch sprechen zu können. Wenn man das kann, dann hat man aber in einer Weise die Herzen geöffnet der Leute, dass es sehr, sehr leicht ist, sehr, sehr nahe ihnen zu kommen. Und das sind unheimlich warmherzige und witzige, kreative Menschen. Und das war eigentlich so ein ganz wichtiger Einstiegspunkt, dass ich einfach versucht habe, möglichst nah an die Menschen zu kommen und den Deutschen einfach mal zu zeigen, was das für Leute sind, die hier leben. Nicht nur die Politik und die offiziellen Nachrichten zu zeigen, sondern wirklich die Leute ihnen näher zu bringen.
Bei der Sprache mussten Sie bei Null anfangen. Gab es sonst noch etwas, was Sie gebrauchen konnten?
Klar, ich meine, ich bin ja hier nicht als Anfängerin hingegangen. Ich habe eine Menge Sachen vorher gemacht. Und diese ganze Erfahrung als Basis war natürlich wichtig, ne? Denn das Land ist sehr kompliziert. Und bis man das alles verstanden hat und richtig einschätzen kann, das dauert ein bisschen. Und dazu braucht man auch eine Grunderfahrung. Also ich würde nie einen jungen Junior-Korrespondenten in dieses Land auch nicht als Deutschen schicken. Das ist einfach nicht anzuraten. Insofern hat mir meine vorherige Erfahrung und Routine und journalistische Ausbildung da sehr geholfen. Denn es ist wirklich ein kompliziertes Land.
Aber die Erfahrung mit der Mediensendung Palazzo war dann vielleicht doch eher nicht zu gebrauchen. Oder vielleicht doch, weil Mediensendungen härten ja ab.
Das hat ziemlich abgehärtet. Das hat sehr viel Distanz zum Medium auch geschaffen. Ich habe das 3 Jahre gemacht, diese Sendung, und habe da auch wirklich sehr viel hinter die Kulissen
geblickt und habe dabei auch festgestellt, wie schnelllebig das oft ist und wie oberflächlich oft diese Nachrichtenberichterstattung ist. Das hat mich, glaube ich, auch dahin gebracht, hier mich mehr um die Hintergründe zu kümmern, als jetzt mich so ins Tagesgeschäft zu schmeißen, was ich aber natürlich daneben auch immer machen musste. Aber das hat sicher, sage ich mal, eine gewisse Distanz geschaffen, Reflexion, die dann auch eine andere Art des Herangehens provoziert hat, als ich es vielleicht gehabt hätte, wenn ich jetzt hier als reine Newsfrau hingekommen wäre.
Dann sind Sie ja auch bestens vertraut mit den Philosophien oder Leitsätzen des Namensspenders des Preises, der ja an den Tagesthemen-Anchor Hans-Joachim Friedrichs erinnern soll und vielleicht mit der Philosophie, die dahinter steckt. Er sagte ja mal, das ist jetzt so ein fast in Marmor gemeißelter Satz, dass man sich nicht mit einer Sache gemein machen soll, auch nicht mit einer guten, wenn man journalistisch tätig ist. Halten Sie sich raus?
Das ist in Polen gar nicht so einfach. Darüber habe ich auch oft nachgedacht und auch oft diskutiert mit Kollegen aus Deutschland. Man ist hier, also sagen wir mal so, erstens halte ich mich raus und ich sehe das ganz genauso. Dennoch ist man hier als Korrespondentin in einer ganz besonderen Weise verantwortlich, weil es eben in Deutschland so viel Nichtwissen und so viele Stereotypen jetzt immer noch gibt, obwohl sich das im Moment ändert. Und deswegen habe ich immer mich auch gerade, was diesen Satz angeht, in einer seltsamen Doppelrolle gefühlt, dass ich einerseits diesen Satz von Hans-Joachim Friedrichs mich sehr verpflichtet gefühlt habe, immer und auch fühle, andererseits aber auch sehe, dass bestimmte Themen, die eben in diese Klischee-Ecken so reinhauen, dass man die eben einfach mal nicht macht und dass man auch einfach, oder so habe ich mich dabei immer gesehen, dass ich mich vor allem dem verpflichtet habe, Sympathie für dieses Land zu wecken.
Sie verlassen Polen aber.
Ja.
Sie gehen
leider
dann in den großen Westen, das heißt also nach Amerika, in die USA. Ist das für Sie das eigentliche Ziel der Korrespondententätigkeit oder hat sich das zufällig ergeben?
Nee, gar nicht. Also ich wäre gerne hier länger geblieben. Das ging aber aus ARD-technischen Gründen nicht.
Da der RBB man, übernimmt jetzt
genau,
den Platz.
Genau, der RBB übernimmt das und der legte da auch großen Wert drauf. Ich kann das auch verstehen und die sind jetzt auch einfach dran. Insofern musste ich einfach weiterziehen und dass sich da dann New York ergeben hat, meine nächste Station, da war ich dann nicht gerade böse. Aber es war jetzt nicht so, dass das mein absolutes Traumziel gewesen wäre. Das hat sich mehr durch Zufall so ergeben. Und außerdem sind da auch sehr viele Polen.
Ja, klar. Gibt es denn ein Traumziel? Möchten Sie irgendwo mal landen und sagen, fast im Faustschen Sinne, verweile doch, du bist so schön?
Sowas gibt es ja bei Korrespondenten nicht. Die sind ja dazu verpflichtet oder verdammt, immer weiterzuziehen. Nein, gibt's eigentlich nicht. Ich bin eigentlich immer da, wo ich bin, gerne und gucke, dass ich da das Beste draus mache. Und insofern habe ich da mit New York, glaube ich, jetzt ein schönes Ziel vor mir und das gucke ich mir jetzt erstmal an.
Der Hans-Joachim Friedrichs-Preis wird zwar erst im Oktober vergeben. Annette Dittert, noch einmal die besten Glückwünsche dafür und Lob an die Jury, die nicht nur nach Journalisten in spektakulärem Umfeld sucht. Vielen Dank.
Dankeschön.